lebt in Israel vom König Asa, genauer gesagt von Juda, weil das Königreich war zu dem Zeitpunkt schon geteilt und Juda war das Südreich. Wir sind in der Geschichte Israels. Der erste König, den Israel gehabt hat, war der König Saul. Und der Saul war ein König, der eigentlich nicht so wirklich ein Herz für Gott gehabt hat. Danach Saul hat Gott den David gesalbt. Und David war ein Mann, heißt es in der Bibel, nach dem Herzen Gottes. Und der Sohn Davids war der Salomo, der reichste Mann der Welt wahrscheinlich, noch besser als der Bill Gates. Aber Salomo war ein Mann mit geteiltem Herzen. Wenn wir seine Geschichte nachlesen, da sehen wir, dass er zwar Gott hingegeben war und besonders in seinen jüngeren Tagen Gott gesucht hat, aber dass er dann später mit seinen vielen Frauen, die er geheiratet hat, die dann ihre Götzen mitgebracht haben, dass da sein Herz dann abgelenkt worden ist und er eigentlich ein geteiltes Herz hatte. Und dieses geteilte Herz des König Salomo war wirklich die Ursache für das geteilte Königreich. Aufgrund des geteilten Herzens des Salomo hat Gott gesagt, deswegen werde ich dir das Königreich wegnehmen. Du darfst dir 2 Stämme behalten, aber die anderen 10 Stämme werde ich wegnehmen. Und dann wurde das Reich geteilt in das Nordreich, Israel, und in das Südreich, Juda. Und der erste König des Nordreichs, das war der Jerobeam, und der hat sofort einen Götzendienst eingeführt, weil er Angst gehabt hat, dass die Leute ihm weglaufen nach Jerusalem zum Tempel. Deswegen hat er gesagt, nein, ich führe da eine falsche Religion ein, dass die Leute bei mir bleiben. Und wir sehen, die Folge davon waren 19 schlechte oder böse Könige, die den Herrn nicht gesucht haben im Nordreich Israel. Im Südreich ist es ein bisschen besser gegangen. Die hatten 20 Könige, davon war immerhin die Hälfte, 10 gut und die anderen waren auch schlecht. Und wir sehen auch von diesen 10 guten Königen hat es 5 Könige gegeben, die besonders herausgestanden sind. Unter der Herrschaft dieser Könige hat es eine Erweckung gegeben, eine Reformation und eine Erneuerung. Der erste König des Südreiches war der Rehabeam, das war der Sohn von Salomo. Und da heißt es auch in der Chronik hier im 12. Kapitel, er tat, was böse war, denn er richtete sein Herz nicht darauf, den Herrn zu suchen. Der Sohn des Rehabeam war der Abia, von dem heißt es, dass sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn war. Wir sehen da im 13. Kapitel hat er einen starken Moment gehabt, aber sein Herz war geteilt, war nicht voll mit dem Herrn. Und dann kommt der König, dessen Leben wir uns heute ansehen wollen, das ist der König Asa. Der hat regiert von 911 bis 870 vor Christus. Und hier sehen wir die erste Erweckung im Königreich Juda. Und wir werden einige Prinzipien sehen oder einige Merkmale, die bei einer Erweckung passieren. Wir werden sehen, dass das Wort Gottes wird wieder entdeckt. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Die Leute werden das praktisch in ihrem Leben umsetzen. Wir werden auch sehen, dass eine Absonderung geschehen wird für den Herrn, weg von der Welt und von den Götzen. Und zu dem Herrn, dem wahren Gott. Wir werden auch sehen, eine Erneuerung von Anbetung und Lobpreis und überhaupt die Beziehung mit Gott wird erneuert werden von diesen Leuten. Und ich denke, Gott wünscht sich eine Erweckung und ich glaube, wir können viel lernen aus dem Leben und aus der Zeit des König Asa. Lesen wir im Kapitel 14 den ersten Vers, eigentlich die ersten 6 Verse. Da steht, und Asa tat, was gut und recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Und er beseitigte die fremden Altäre und die Höhen und zerschlug die Gedenksteine und hieb die Ascherim um. Und er sagte zu Juda, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter suchen und das Gesetz und das Gebot tun sollten. Und er beseitigte aus allen Städten Judas die Höhen und die Räucheraltäre und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Und er baute befestigte Städte in Juda, denn das Land hatte Ruhe und es war kein Krieg gegen ihn in jenen Jahren, denn der Herr hatte ihm Ruhe verschafft. Und er sagte zu Juda, lasst uns diese Städte ausbauen und mit Mauern umgeben und Türmen, Toren und Riegeln. Noch liegt das Land frei vor uns, denn wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht. Wir haben ihn gesucht und er hat uns Ruhe verschafft ringsumher. Und so bauten sie und es gelang ihnen. Die Altäre, von denen hier die Rede ist, das waren Opferaltäre zu falschen Göttern. Nicht zum Gott der Bibel, sondern zu heidnischen Göttern, zu Götzen. Die Höhen, die hier erwähnt werden, das waren eigentlich illegale Orte des Lobpreises oder des Opfers. Das Gesetz hat dargelegt, die Israeliten sollen in Jerusalem allein opfern, allein im Tempel. Und sie haben begonnen, weitere Orte neben dem aufzurichten und dort zwar dem wahren Gott zu opfern, aber in einer falschen Art und Weise, einem falschen Ort. Die Gedenksteine, von denen hier die Rede ist, das waren so Steine, die aufgestellt worden sind oder Steinsäulen für den heidnischen Gott Baal. Und letztlich ist hier von Asherim die Rede. Das waren meistens aus Holz geschnitzte Götzen oder Bäume zur Ehre der Astarte. Das war auch so eine heidnische Fruchtbarkeitsgöttin damals. Und das ist wirklich ein Punkt, der sehr klar in der Bibel zu sehen ist auch. Jeder Mensch, jeder von uns betet einen Gott an. Entweder den richtigen oder den falschen. Aber jeder von uns ist ein Anbeter von Gott, von irgendeinem Gott. Und wer ist dein Gott? Gott ist derjenige, der an erster Stelle in deinem Leben steht. Es kann eine Person sein, es kann auch eine Sache sein. Es ist dasjenige, was den höchsten Wert hat in deinem Leben. Das, worum sich dein Leben dreht, unter das du alles andere unterordnest. Das ist der Wert in deinem Leben, ohne dem dein Leben nicht lebenswert ist. Wo du sagst, hey, das muss ich unbedingt haben, sonst hat das Leben für mich keinen Wert mehr oder keinen Sinn mehr. Und das ist dasjenige, woraufhin wir leben, um das unser Leben kreist. Das ist der Gott in unserem Leben. Und das kann der Gott der Bibel sein, der wahre Gott, oder es kann was anderes sein. Und das nennt die Bibel dann einen Götzen. Und wir stellen vielleicht nicht unbedingt Steine auf oder Bäume auf, aber es kann auch sein, dass wir heutzutage Götzen haben, die sehen vielleicht anders aus. Und bei einigen Menschen ist das offensichtlicher, weil sie ihren Götzen am Sonntagmorgen waschen, während wir hier in die Gemeinde kommen. Bei anderen Menschen ist es nicht ganz so offensichtlich, es ist mehr so im Herzen verborgen. Aber jeder Einzelne von uns hat einen Gott in seinem Leben. Jeder Einzelne von uns hat einen Wert, auf den er hinlebt. Eine Sache oder eine Person, die er zum Ersten in seinem Leben macht, an die erste Stelle setzt. Das kann sein eben ein Auto, es kann ein Haus sein, es kann Geld sein, eine Karriere, Sicherheiten, es kann Sex sein. Es können auch andere Menschen sein. Es kann die Familie sein, die Kinder sein, die Freunde sein. Und letztendlich es können auch wir selbst sein. Und das ist meistens die Grundursache. Es geht darum, sind wir selbst an erster Stelle in unserem Leben oder ist der wahre Gott an erster Stelle in unserem Leben? Und wir werden später sehen, wie Gott über diese Götzen denkt. Wenn da ein anderer Götze unser Gott ist und nicht der wahre Gott. Er wird sagen im nächsten Kapitel, im Kapitel 15, wird im Vers 8 sagen, dann nennt er diese Götzen Scheusale. Im Vers 16 spricht er von einem Schandbild. Da sehen wir, wie beleidigt Gott ist, wenn wir andere Götzen in unserem Leben vor ihm setzen. Und wenn du einen Götzen in deinem Leben hast, dann musst du den loswerden. Dann musst du deine Prioritäten ändern. Denn Jesus hat gesagt, was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber an deiner Seele oder an deinem Leben Schaden nimmst oder dein Leben oder deine Seele verlierst. Und es kann sein, dass du dein ganzes Leben, du schaust zurück und sagst, hey, eigentlich habe ich umsonst gelebt. Mein Leben war verschwendet, ich habe es verloren. Und mehr als das, ich habe meine Ewigkeit mit Gott verloren. Und so ist das eine ganz wichtige Sache, eine ganz entscheidende Sache, wer der Gott ist, den wir anbeten. Und wir alle, wir waren einmal Götzendiener. Wir waren einmal, oder vielleicht sind wir es noch. Aber wir alle waren das mal. Und das ist eigentlich die ultimative Sünde für Gott. Und was ist das Resultat, wenn wir einen Götzen haben in unserem Leben? Das Resultat ist immer Unfrieden und innere Spannungen. In Bezug auf die Vergangenheit, was heißt das? Unsere Vergangenheit ist von Schuld geprägt. Denn wir alle haben gegen unser Gewissen gehandelt. Wir alle haben Dinge in unserem Leben getan, wo wir nachher gesagt haben, hey, das war nicht richtig, das war nicht gut. Und dann tragen wir diese Lasten, diese Schuld mit uns rum. Und kein Götze kann es wegnehmen. Was heißt es in Bezug auf unsere Zukunft? Unsere Zukunft ist von Angst geprägt, wenn wir Götzen in unserem Leben haben. Denn was passiert, wenn ich meinen Götzen verliere? Sagen wir, meine Familie oder als Elternteil meine Tochter zum Beispiel ist mein Götze. Was, wenn die Tochter stirbt? Das Leben keinen Wert mehr? Dann ist das, was mir so am wichtigsten war weg. Und deswegen ist dann immer diese Angst da, das zu verlieren. Und so ist unser Leben von Angst geprägt, nicht wahr? Oder wenn wir selbst unser Götze sind, hey, wir alle wissen, dass wir einmal sterben werden. Und da ist diese Angst vom Tod. Und so ist unser Leben, wenn wir nicht dem wahren Gott nachfolgen, geprägt zwischen Schuld aus der Vergangenheit und zwischen Furcht vor der Zukunft. Und für die Gegenwart heißt das dann meistens, wenn wir keinen Sinn in unserem Leben haben, ist einfach langweilig das Leben. Und ich kann das bezeugen aus meinem Leben. Ich habe alles materiell gehabt, habe eine schöne Freundin gehabt, habe alles gehabt, wo man glaubt, dass man das braucht, um glücklich zu sein. Aber in mir drinnen war ich leer. Das Leben war sinnlos und das Leben war fad für mich. Und erst wie ich den wahren Gott getroffen habe, der uns geschaffen hat für eine Beziehung mit ihm, hat sich das geändert. Lasst uns sehen, was das Resultat ist von einer Umkehr zum wahren Gott. Und ich denke, allein dafür könnten wir jetzt aufhören und dem Herrn weiterpreisen. Denn das ist wunderbar, was wir in unserem Leben getan haben. Wenn wir uns diese Verse ansehen, was war das Resultat, dass diese Leute umgekehrt sind von ihren Götzen? Wir lesen das hier ein paar Mal in diesen Versen. Das Resultat war Ruhe. Das Resultat war Friede. Das heißt, wir suchen den Herrn und er hat uns Ruhe verschafft. Und das ist immer das Kennzeichen, wenn der wahre Gott unser Leben regiert. Da wird Friede sein in unserem Herzen. Denn er ist derjenige, der die Schuld weggenommen hat, die wir mit uns rumtragen. Jesus ist für uns gestorben, hat den Preis bezahlt. Und so können wir Frieden haben mit Gott. Das heißt auch für die Zukunft, wir können uns auf die Treue Gottes verlassen, auf seine Vertrauenswürdigkeit. Hey Gott, wenn ich alles andere verliere, dich kann ich nicht verlieren, du bist Gott. Und ich werde Ewigkeit mit dir verbringen. Und da ist diese Furcht weg, diese Angst, die uns so oft plagt in unserem Leben. Was heißt das für die Gegenwart? Wir haben Sinn in unserem Leben. Warum haben wir Sinn? Weil wir in der Gegenwart Gottes leben. Und er alles sieht, was in meinem Leben vor sich geht. Und jede Entscheidung, die ich treffe, hat Sinn, hat Bedeutung. Weil ich weiß, Gott, ich bin verantwortlich für Gott dafür. Und es hat Sinn, weil Gott da ist. Und die Bibel sagt uns, Gott wird uns belohnen für die Dinge, die wir tun, die wir für ihn tun. Und so hat alles, was ich hier auf der Erde tue, hat Sinn, weil Gott da ist. Und ich in Beziehung mit dem wahren, richtigen Gott lebe. Und dann, auf dieser Grundlage kann man dann auch Städte bauen, so wie es die Leute in Juda hier getan haben. Da kann man Städte, Gesellschaften aufbauen, die Bestand haben und die gesund sind. Auf der Grundlage des wahren Gottes und der Beziehung mit ihm. Und so sehen wir, dass der erste Schlüssel zur Erweckung hier war, dass sie den Herrn gesucht haben. Was heißt es jetzt, den Herrn suchen? Ist offensichtlich eine sehr wichtige Sache. Was heißt das? Hallo Gott, hallo Herr. Hey. Hallo Gott, wo bist du? Heißt das, den Herrn suchen? Nee, die Bibel sagt, Gott ist da. Gott ist immer da. Was heißt den Herrn suchen? Sehen wir uns an die Verse hier. Fangen wir an im Kapitel 14, in Vers 3. Da heißt es, er sagte zu Juda, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter suchen und das Gesetz und das Gebot tun sollen. Das heißt, Gott suchen hat offensichtlich was mit Gehorsam zu tun, mit seinen Geboten nachfolgen. im Kapitel 15, Vers 4. Aber in ihrer Bedrängnis kehrten sie um zu dem Herrn, dem Gott Israels, und sie suchten ihn, und er ließ sich von ihnen finden. Sie kehrten um. Gott suchen hat immer was mit Loslassen zu tun. Wir müssen diese falschen Götzen, diese falschen Dinge in unserem Leben loslassen und Gott ergreifen, ihn suchen, ihm nachfolgen. Kapitel 15, Vers 12. Und sie traten in den Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter zu suchen mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele. Gott suchen hat was mit Bund zu tun. Von ganzem Herzen, was ist das Herz? Das ist das Innerste in uns, das, was unser Dasein ausmacht. Das Zentrum unseres Wesens, mit dem Gott suchen. Das ist unsere Seele, das sind alle unsere Gedanken, Emotionen, Wünsche. Was heißt in dem Zusammenhang Gott suchen? All diese Gedanken, diese Emotionen, diese Wünsche, die im Gegensatz zu ihm stehen, loslassen und ihm übergeben. Einen Vers noch, den Vers 15 im 15. Kapitel. Und ganz Juda freute sich über den Schwur, denn sie schworen mit ihrem ganzen Herzen und suchten den Herrn mit ihrem ganzen Willen. Und er ließ sich von ihnen finden. Es hat auch was mit unserem Willen zu tun, Gott zu suchen. Wenn wir jetzt diese ganzen Verse zusammennehmen, was bedeutet es dann, Gott zu suchen? Es heißt nichts anderes als eine totale Hingabe an Gott. Ohne Kompromisse, ohne Wenn und Aber, eine total ausgeliefert sein für Gott. Und dann haben wir eine wunderbare Verheißung. Ich lese euch das gerade mal vor. Auch aus der 2. Chronik hier im 7. Kapitel, im Vers 14. Dort, wo der König Salomo den Tempel einweiht. Da geht es im Kontext darum, und wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und mein Angesicht suchen und umkehren von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Was für eine tolle Verheißung das ist. Das ist viel mehr als nur persönliches Heil und lass uns gut gehen. Eine Riesenverheißung, wenn wir zu Gott umkehren. Letztendlich eine Verheißung der Erweckung, denke ich. Wieder zurück im 14. Kapitel. Vers 7. Und Asa hatte ein Heer, das Langschild und Spieß trug. Aus Juda 300.000 und aus Benjamin 280.000 waren. Das waren die beiden Stämme, die ihm übergeblieben sind. Die Kleinschilde trugen und den Bogen spannten. Alle waren tapfere Helden. Und der Kuschite Serach zog gegen sie aus mit einem Heer von 1000 mal 1000 Mann und 300 Wagen und sie kamen bis Maresha. Und Asa zog ihm entgegen und sie stellten sich in Schlachtordnung auf im Tal Zephata bei Maresha. Es kommt hier zu einer Schlacht. Und zwar zwei zahlenmäßig sehr ungleiche Gegner. Der König dagegen von Äthiopien heute und Nordafrika fällt hier in Juda ein. Mit einem Heer von 1 Million Leute. Und wir sehen auch, dass er eine bessere Kriegstechnik hatte, eine bessere Bewaffnung. Der hatte Wagen und Juda hatte das Land. Und so sind die etwa doppelt so viele wie die Leute in Juda hier. Und vielleicht bist du auch in so einer Situation, wo du denkst, hey, eigentlich ist alles gegen mich. Da ist diese Übermacht gegen mich und ich komme mir so hilflos vor, so kraftlos. Ich kann nicht viel ausrichten. Ich bin am Ende meiner Kraft. Aber da gibt es gute Nachricht. Und der Paulus hat gesagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil Gott in meinem Leben stark ist. Deswegen werde ich mich freuen, meiner Schwachheit. Und so kannst du in dieser Situation dem Herrn vertrauen und dich auf ihn verlassen. Und er wird dir helfen, denn für Gott ist nichts unmöglich, wir werden das hier sehen. Vers 10. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sagte, Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Er erkennt hier seine Hilflosigkeit an, seine Machtlosigkeit. Sagt, hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich. Und auf deinen Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. In deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch kann etwas gegen dich ausrichten. Was für ein einfaches Gebet, ha? Gegen die großen Floskeln. Der Asa schreit, im Prinzip sagt er, Hilfe, Herr, hilf mir. Ich bin schwach, ich kann nichts ausrichten. Aber wisst ihr, was die Wahrheit ist? Wenn ein Mann da ist, hinter dem Gott steht, dann ist dieser eine Mann in der Überzahl. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Und wenn du mit Gott bist heute Abend, dann brauchst du keine Angst haben, was immer auf dich zukommt. Denn du bist in der Überzahl. Und Gott liebt zwar ein Gebet, wenn wir zu ihm ausschreien und uns auf ihn verlassen, sagen, Herr, hilf mir. Es ist nichts anderes über, ich stütze mich auf dich. Gott wartet nur auf so ein Gebet. In Vers 11, und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa und vor Juda, sodass die Kuschiter flohen. Und dann sagt der Herr, jetzt bist du dran. Und Asa und das Volk, das bei ihm war, jagten ihnen nach bis Gerar. Das ist südwestlich an der Küste, das Land der Philister. Und es fielen von den Kuschitern so viele, dass sie sich nicht wieder erholen konnten, denn sie wurden zerschmettert vor dem Herrn und seinem Heer. Und sie trugen sehr viel Beute davon. Auch schlugen sie alle Städte rings um Gera, denn der Schrecken des Herrn war auf sie gekommen. Und sie plünderten alle Städte, denn es gab viel Plündergut darin. Und auch die Zeltlager bei den Herden schlugen sie und führten Schafe in Menge weg und Kamele. Und sie kehrten nach Jerusalem zurück. Gott tut hier eigentlich mehr als erwartet. Und bemerkt hier, dass der Herr sie, die Feinde, geschlagen hat vor Asa und vor Juda. Gott hat hier mehr getan, als er erwartet hat. Er hat gesagt, Herr, hilf mir gegen dieses Heer. Was haben sie gemacht? Der Herr hat nicht nur dieses Heer geschlagen, sondern auch die Philister, die wahrscheinlich verbündet waren mit den Äthiopiern hier. Er hat ihnen auch noch dieses Land gegeben und sie haben die Städte eingenommen dort. Und das ist das, was der Herr in unserem Leben tut. Wenn wir zu ihm ausschreien, wenn wir uns auf ihn verlassen, dann tut er mehr in unserem Leben, als wir uns je vorstellen können. Denn Gott möchte sein Volk segnen. Also sehen wir hier, sie sind dem Herrn völlig hingegeben. Er schreit aus im Gebet zum Herrn. Und er vertraut auf ihn und nicht auf seine eigene Kraft. Und das ist wichtig. Und dann macht er einen Schritt im Glauben. Und was ist passiert? Der Feind ist geschlagen worden. Und wir sehen, sie haben viel Beute davongetragen. Wenn wir das geistlich deuten wollen, viele Seelen aus der Hand des Feindes rausgerissen. Viel Beute genommen. Irgendjemand hat mal gesagt, lass uns die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Wenn wir das geistlich deuten wollen, könnten wir das so sehen. Sie haben den Feind geschlagen und viel Beute, viel Schafe zurückgeführt zu ihrem Hirten. Und ein paar Kamele waren auch dabei. Das soll vorkommen, auch in der Herde Gottes ein paar Kamele. Aber wir können Menschen nicht retten aus eigener Kraft. Aber Gott kann. Und ich denke, wenn wir ihm hingegeben sind, wenn wir zu ihm ausschreien und ihm vertrauen und dann Schritte im Glauben machen, dann denke ich, kann Gott Großes tun. Vielleicht nicht nur Erweckung in Grünstadt schenken, vielleicht in ganz Deutschland, vielleicht in ganz Europa. Ich denke, dass der Herr das tun will. Denn Gott liebt die Menschen hier und er möchte sie nicht aufgeben. Und ich denke, wir begrenzen Gott oft in unserem eigenen Herzen. Jeder von uns tut das auf die eine oder andere Weise, weil wir begrenzt sind und wir tun das irgendwie auf Gott übertragen. Aber es gibt nichts, was unmöglich ist für Gott. Und Jesus hat gesagt, ihr habt nicht, weil er nicht bittet. Manchmal denke ich mir in meinem persönlichen Leben, Gott, ich bitte dich zu wenig, ich traue dir zu wenig zu. Aber ich denke, wenn wir Gott mehr vertrauen, dann werden wir mehr solche Wunder sehen. Kapitel 15, Vers 1. Und auf Asaja, den Sohn Obeds, kam der Geist Gottes. Und er ging hinaus Asa entgegen und sagte zu ihm, hört mich an, Asa, und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er auch euch verlassen. Und das ist eine ewige Wahrheit. Und wenn du dich fragst, Herr, wo bist du in meinem Leben? Dann wäre die richtige Frage vielleicht, wo bist du? Denn Gott sagt hier, er ist mit denen, die mit ihm sind. Der Herr ist da und er wartet nur auf uns. Wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Steht mit offenen Armen da und wartet nur, dass wir zu ihm kommen. Denn er liebt uns. Und Gott liebt dich viel mehr und sucht viel mehr nach dir, als du vielleicht nach ihm suchst. Denn Gott liebt dich. Aber jeder von uns hat einen freien Willen. Und wenn wir Gott verlassen, dann sagt Gott, okay, mit gebrochenem Herzen. Aber ich nehme meine Hand weg von dir und ich lasse dich gehen. Aber da gehen wir auf Probleme zu, wenn wir das tun. In Vers 3. Und Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne belehrenden Priester und ohne Gesetz. Was für eine traurige Aussage, ha? Und wenn ich das lese, dann denke ich echt an Deutschland, an Österreich, an Europa. Ist es nicht der Zustand ohne den wahren Gott? Ohne Leute, die das Wort Gottes lehren. Und wir sind ziemlich ein Volk ohne Wort Gottes. Die Leute kennen das nicht mal mehr, was Gott uns gesagt hat. Diese Länder, wo die Reformation war, wo viele Lehrer davon ausgegangen sind, wo das Wort verkündet worden ist, wo Erweckung da war, wo Missionare ausgesandt worden sind in andere Länder. Wir sind ein Land geworden ohne Gott, ohne den wahren Gott und ohne das Wort Gottes. Wir sind ein Land voller Götzen und voller Götzendiener geworden. Und die einfache Wahrheit ist, keine solche Kultur kann lange überleben. Und wir sehen die Resultate in unserer Kultur. Das menschliche Leben ist so wenig wert wie noch nie heutzutage. Es war noch nie so viel Selbstsucht, so viel oder so wenig Respekt vor den Nächsten wie heutzutage. Noch nie so viel Mord und Perversion und auch noch nie so viel Gotteslästerung, weil die Leute falschen Göttern nachrennen. Vers 4. Aber in ihrer Bedrängnis kehrten sie um zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und sie suchten ihn und er ließ sich von ihnen finden. In jenen Zeiten gab es keine Sicherheit für den, der hinaus und für den, der hineinging, sondern viele Beunruhigungen kamen über alle Bewohner der Länder. Gott liebt die Menschen und Gott will, dass die Menschen zu ihnen umkehren. Und Gott liebt dich. Und wenn du Gott nicht persönlich kennst, dann will er, dass du zu ihm umkehrst. Gott will nicht, dass die Leute hier sterben in Europa. Und ich denke, Gottes Natur ist eine Natur der Liebe, Gott ist Liebe. Und Gott möchte, dass diese Menschen sterben. Und ich glaube aus ganzem Herzen, dass Gott uns nochmal eine Chance schenken will. Und ich glaube, dass Gott genau das hier tun will, was hier steht. Nämlich er wird uns ein bisschen aufrütteln, wird die Sicherheiten wegnehmen. Das ist einer der größten Götzen, glaube ich, in unserer Kultur, die Sicherheit. Und das könnte sehr bald sein. Ich weiß nicht, vielleicht muss es passieren, wenn der Euro kommt nächstes Jahr und die Leute ihre Deutschmark verlieren, vielleicht ist das, wo sie wachgerüttelt werden. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Im Jahr 2000 werden die ganzen Computer umgestellt und ich habe gelesen, dass viele Experten sagen, einige Leute werden nicht bereit sein dafür und es könnten da ganz lustige Dinge passieren. Ich warte noch immer drauf, dass sich der Bankcomputer dann irrt und ich meine Million Mark am Konto habe. Aber vielleicht wird Gott uns wachrütteln und vielleicht muss Gott erst Sicherheiten wegnehmen und uns durch eine Zeit der Unruhe und des Unfriedens durchführen, bis die Leute aufwachen hier und sagen, hey, wir haben unser Vertrauen auf falsche Sicherheiten gesetzt, auf falsche Götzen. Wir brauchen den wahren Gott, denn nur der ist unsere Sicherheit. Und wir sehen die Zeichen der Zeit, wir sehen, dass sich Europa immer mehr vereinigt, wie Gott in der Bibel prophezeit hat. Wir sehen all die anderen Dinge, die in der Welt passieren, vor allem auch in Israel. Und die Zeichen der Zeit sagen uns, Jesus wird bald wiederkommen. Und ich glaube, Gott liebt uns. Und Gott will uns in Europa noch eine Chance geben. Gott möchte nicht, dass diese Menschen sterben. Die Frage ist, wo stehst du, wenn das passiert? Wirst du einer sein, der auf den wahren Gott vertraut und seine Sicherheit in ihn setzt? Oder wirst du so einer sein, der durchgerüttelt wird und der in Panik verfällt, weil die falschen Sicherheiten weggenommen werden? Was sagt Gott zu uns in dieser Situation? Vers 7. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht schlaff werden, denn es gibt einen Lohn für euer Tun. Seid stark, sagt uns Gott. Nicht in uns selbst. Epheser 10, 6,10 steht, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Vertraut auf ihn und auf seine Stärke und nicht auf uns selbst. Im Galater 6,9 steht, lasst uns im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Das Christsein ist nicht immer einfach. Aber der Herr verheißt uns, es gibt einen Lohn für unser Tun. Wir alle werden eines Tages vor Jesus stehen. Und die Bibel sagt uns, Jesus wird uns belohnen für die Dinge, die wir für ihn getan haben. Und alles andere wird verbrennen. Aber was wir für ihn getan haben, das wird bleiben. Und so sagt Gott uns, wozu immer dich Gott berufen hat, er sagt, sei stark und lass deine Hände nicht schlaff werden. Was immer das heißt. Hey, wenn du Geschäftsmann bist, dann sei Geschäftsmann für den Herrn. Die Bibel sagt uns im Kolosser, was ihr auch tut, arbeitet vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Christus. So was immer wir für Gott tun, ist unser Gottesdienst. Als Christen kann alles Gottesdienst sein. Du kannst ein Geschäftsmann sein für Gott. Du kannst ein Schüler sein für Gott. Und wenn du es für ihn tust, aus seinem Herzen, wirst du genauso dafür belohnt werden, wie der Pastor Scott, wenn er predigt. Wenn du Hausfrau bist und zum 10. Mal die schmutzigen Socken oder so von den Kindern oder vom Ehemann wäscht, tu es für den Herrn und du wirst belohnt werden dafür. Und bring mir Gottes Liebe und seine frohe Botschaft zu anderen und setzen wir ihn an erste Stelle in unserem Leben und dienen wir ihm mit allen unseren Ressourcen, die er uns gegeben hat, mit unserer Zeit, mit unseren Talenten. Ein Mann ist auf eine Insel verschlagen worden. Er hat Schiffbruch erlitten und ist auf einer Insel mitten im Meer gelandet. Und die Eingeborenen, die dort waren, die waren total begeistert. Ne? Ein Weißer und ganz toll, und die haben ihn sofort zum König gemacht. Und es war eine super Insel, da gab es alle Ressourcen dort, genug zum Essen, alle Rohstoffe. Ganz toll, er war so wirklich wie im Himmel. Aber nach einiger Zeit ist ihm aufgefallen, vor dieser einen Insel war noch eine andere Insel und die war total kahl. Da gab es nichts zum Essen dort, da ist nichts gewachsen, nur Steine. Und er hat sich zu wundern begonnen und hat die Leute gefragt, was ist mit der Insel da drüben? Er sagt, ja, das ist eine einsame Insel. Und übrigens, bei uns gibt es ein Gesetz. Jeder König darf nur ein Jahr lang König sein. Und da hat er alles, was er haben kann, wird verwöhnt von allem. Sein Wille ist allen Befehl. Aber nach einem Jahr werden alle Könige auf diese Insel daraus verbannt. Nun, dieser Mann hat mal kurz nachgedacht und wisst ihr, was er dann gemacht hat? Er war ja der König. Sein Befehl hat gegolten. Er hat auf dieser öden, einsamen Insel drüben, hat er Häuser bauen lassen, hat er begrünen lassen, hat Vorräte angelegt, so viel, dass er hunderte Jahre davon leben konnte. Denn er wusste ja, er ist der König und er wird in einem Jahr dorthin gehen und er konnte vorsorgen. Jesus hat uns gesagt, sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie euch niemand wegnehmen kann. Und nicht hier, wo sie Rost und Wurm auffressen. Wir können sozusagen unser Zeug, unsere Schätze vorausschicken. Dort, wo wir sicher hinkommen. Und deswegen sagt uns der Herr, lasst eure Hände nicht ermüden. Denn es gibt einen Lohn für euer Tun. In Vers 7. Als aber Asa diese Worte und die Weissagung des Propheten Obed hörte, fasste er Mut. Und er schaffte die Scheusale weg aus dem ganzen Land Juda und Benjamin und aus den Städten, die er auf dem Gebirge Ephraim eingenommen hatte. Und er erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Vorhalle des Herrn stand. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremden, die aus Ephraim und Manasse und aus Simeon bei ihm wohnten. Denn in Menge waren sie aus Israel zu ihm übergelaufen, als sie sahen, dass der Herr sein Gott mit ihm war. Was für eine schöne Sache. Sie haben umgekehrt, haben den Bund erneuert, haben sich abgesondert von den falschen Göttern, haben Gott mit ganzem Herzen nachgefolgt. Und was ist passiert? Die Leute haben gesehen, dass der Herr mit ihnen war. Und es heißt hier aus dem Nordreich, wo das totale Chaos war, wo sie Götzen angebetet haben, sind die Leute zu ihnen gekommen, weil sie gesehen haben, dass der Herr mit ihnen war. Genau das ist, was Gott in unserem Leben tun will. Wenn wir ihm total hingegeben sind, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir diesen Frieden haben und diese Gemeinschaft mit Gott genießen, werden die Leute sehen, dass er mit uns ist. Und die Leute werden neugierig sein. Und die Leute werden fragen und die Leute werden kommen, um auch Gemeinschaft mit diesem wunderbaren Gott zu haben. Und es wird sie anziehen und das ist dann immer dieser Schlüssel zur Erweckung. Das ist dann so ein Schneeballeffekt. Wenn die Leute sehen, dass der Herr mit uns ist, werden sie davon angezogen werden. Vers 10. Und sie versammelten sich in Jerusalem im dritten Monat, im 15. Jahr der Regierung Asas. Und sie opferten dem Herrn an jenem Tag von der Beute, die sie heimgebracht hatten, 700 Rinder und 7000 Schafe. Und sie traten in den Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter zu suchen, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele. Jeder aber, der den Herrn, den Gott Israels, nicht suchen würde, sollte getötet werden, vom Kleinsten bis zum Größten, vom Mann bis zur Frau. Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme und mit Jauchzen und mit Trompeten und Hörnerschall. Und ganz Juda freute sich über den Schwur. Und sie schworen mit ihrem ganzen Herzen und suchten den Herrn mit ihrem ganzen Willen. Und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr schaffte ihnen Ruhe ringsumher. Wieder sehen wir, dass Gott Frieden bringt und Ruhe bringt, wenn wir ihn an erste Stelle in unserem Leben setzen. Und was für ein Fest, da wäre ich gerne dabei gewesen, was für ein Freudenfest das war. Mit lauter Stimme und mit Jauchzen und Trompetenschall haben sie Gott gefeiert. Vers 16. Und auch Macha, die Mutter des Königs Asa, oder vielmehr war sie die Großmutter, wenn man vorher nachsieht, aber das war ganz gewöhnlich damals, dass man sie auch Mutter genannt hat. Und auch Macha, die Mutter des Königs Asa, entfernte er aus ihrer Stellung als Gebieterin, weil sie der Aschera ein Schandbild gemacht hatte. Und Asa rottete ihr Schandbild aus und zermalmte und verbrannte es im Tal Kidron. Die Großmutter hier war ein schlechtes Vorbild für das Volk. Sie war die Mutter oder die Großmutter des Königs, war sicher sehr angesehen, aber da gab es ein Problem in ihrem Leben und zwar in den Götzen. Sie hat so ein Schandbild gehabt, wie es heißt. Und Asa hat es entfernt. Und das war ein sehr mutiger Schritt, sicher. Ein sehr mutiger Schritt. Aber er hat die ungeteilte Treue dem Herrn gegenüber gegen sein Familienglück gestellt, eigentlich. Und ich denke, der hat sicher Probleme bekommen mit seiner Familie. Die haben das vielleicht nicht verstanden. Aber das war ihm wichtiger. Und es erinnert mich an Gideon, wie der den Götzen seiner Eltern niedergerissen hat in der Nacht, diesen Baals Götzen. Und es könnte auch sein in unserem Leben vielleicht, dass es Götzen gibt, vielleicht falsche Werte, falsche Gewohnheiten, die du von deinen Eltern oder von deinen Vorfahren übernommen hast. Vielleicht hat dein Vater gesagt, hey, schau auf dich selbst. Hey, du musst Kompromisse schließen mit der Welt, wenn du es weiterbringen willst. Und schließlich alle tun das doch. Also, sei nicht so blöd, Bub. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Sei nicht so radikal. Sonntag in die Kirche gehen ist ja okay, aber sei nicht so radikal. Vielleicht hat die Mama gesagt, Hey, schau, dass du vor anderen Leuten gut dastehst. Wir müssen schauen, dass wir gut dastehen vor den Leuten und dass unsere Familie angesehen ist. Menschenfurcht eigentlich. Hey, du musst auf deine Sicherheiten achten. Mach ja keine Glaubensschritte. Das ist auch gegen das, was unsere Kultur lehrt. Vielleicht wird in unserer Kultur gesagt, hey, engagier dich nur nicht persönlich. Ist ja okay, wenn du ab und zu mal spendest, aber nur nicht zu radikal. Nicht zu radikal. Hey, sexuelle Freizügigkeit ist doch völlig okay. Sex vor der Ehe ist völlig okay. Vielleicht auch dieser falsche Sinn von Gerechtigkeit. Sozialismus, alle sind gleich, dann das ist Gerechtigkeit. Was eigentlich den Neid schürt, ne? Wenn einer dann mehr hat als der andere. Und vielleicht können wir uns mal hinsetzen in einer stillen Zeit und drüber nachdenken. Gibt es Dinge in meinem Leben, Werte, die ich vielleicht angenommen habe, vielleicht wie ich erzogen worden bin, wie ich aufgewachsen bin, vielleicht aus der Schule, die ich übernommen habe. Und stell mal das, was in der Bibel steht, dagegen. Und passt es überein mit dem, was Gott sagt. Und wenn nicht, dann machen wir es wieder Aaron. Der dieses Scheusal oder dieses, wo ist es, ich finde den Vers nicht, das Schandbild ausgerottet hat und es zermalmt hat und es verbrannt hat. Und Gott mit seinem ganzen Herzen nachgefolgt ist. Vers 17. Die Höhen aber wichen nicht aus Israel, doch war das Herz Asas ungeteilt alle seine Tage. Und er brachte die heiligen Gaben seines Vaters und seine heiligen Gaben in das Haus Gottes, Silber und Gold und Geräte. Und es war kein Krieg bis zum 35. Jahr der Regierung Asas. Asa hat Gott geliebt, war radikal für Gott. Und er hat Gott gegeben von den Schätzen seines Vaters und von seinen eigenen Schätzen. Und ich finde es interessant, dass das gleich nach dem Vers 18 steht, wo steht, dass sein Herz ungeteilt bei dem Herrn war. Oft sind gerade unsere materiellen Dinge das, was unser Herz teilt. Gutes Beispiel ist der Salomo, das ist genau das, was ihm passiert ist. Aber nicht so der Asa. Er war mit ganzem Herzen bei Gott. Vers 16. Im 36. Jahr der Regierung Asas, oder eigentlich ist es hier das 36. Jahr des Königreiches Juda, des Südreiches, oder das 16. Jahr der Regierung Asas. Sonst geht sich das nämlich mit der Lebenszeit dieser Leute nicht aus. Aber zu dieser Zeit zog Bascha, der König von Israel, gegen Juda herauf und baute Rama aus, um bei Asa, dem König von Juda, niemanden hinein und hinausgehen zu lassen. Also der König von Israel vom Nordreich hat diese Stadt Rama ausgebaut. Und es ist interessant, wenn man das an der Karte ansieht, das war knapp nördlich von Jerusalem, also sehr nahe. Und er wollte sozusagen ein Embargo verhängen, dass die Leute nicht mehr durch konnten und dass der Handel nicht funktioniert und auch die Leute nicht überlaufen konnten zum König Asa. Denn wir haben gesehen, die Leute sind zu ihm übergelaufen, weil sie gesehen haben, dass der Herr mit ihnen war. Und dann nahm Asa Silber und Gold aus den Schätzen des Hauses des Herrn und des Hauses des Königs. Und er sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, der in Damaskus wohnte, und ließ ihm sagen, ein Bund sei zwischen mir und dir und zwischen meinen Vätern und deinem Vater. Siehe, ich sende dir Silber und Gold auf. Mach deinen Bund mit Bascha, dem König von Israel, ungültig, dass er von mir abziehe. Ziemlich traurige Sache. Gerade haben wir gelesen, dass er dem Herrn gegeben hat. Und jetzt, zu einer späteren Zeit hier in seiner Regierung, nimmt er dem Herrn das wieder weg und gibt diesem heidischen König, um ihn zu bestechen, dass er seinen Schwur, seinen Bund mit dem König von Israel ungültig macht. Eine ziemlich traurige Sache, wenn ein Gläubiger zu einem Ungläubigen geht und ihn versucht zu überreden, dass der sein Wort nicht hält. Was ist passiert? Er hat nicht mehr auf den Herrn vertraut. Er hat auf sich selbst vertraut und auf seine Methoden. Vielleicht hat er sich gedacht, hey, Der Bascha, der König von Israel, ist nicht so stark wie die Äthiopier damals. Das kann ich selber schaukeln mit meinen Methoden. Ich besteche da den Ben-Hadad ein bisschen und dann wird sich das Ganze wieder einrenken. Und Ben-Hadad hörte auf den König Asa und er sandte seine Heerobersten gegen die Städte Israels. Und sie schlugen Ijon und Dan und Abed-Maja, Oje-Maja-im und alle Vorratsplätze der Städte Naphtalis, also im Gebiet von See Genezareth. Und es geschah, als Bascha das hörte, da ließ er davon ab, Rama auszubauen und stellte seine Arbeit ein. Der König Asa aber holte ganz Juda und sie trugen die Steine und das Bauholz Ramas weg, mit denen Bascha gebaut hatte, und er baute damit Geba und Mizpa aus, also seine eigenen Städte befestigt. Nun ja, der Asa, plötzlich nicht mehr auf Gott vertraut, ist in seinem Fleisch gewandelt, wie man sagen könnte. Und wenn man das so ansehen, es hat eigentlich funktioniert, sein Plan. Ne? Hat funktioniert, er hat den angegriffen und der Basch ist abgezogen und alles war in Butter. Aber lesen wir den Vers 7. Zu jener Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Juda, und sagte zu ihm, weil du dich auf den König von Aram gestützt hast und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, gestürzt hast, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Der Prophet sagt zu ihm da, oder Gott sagt zu ihm durch den Propheten, hey, ich habe viel mehr vorgehabt. Du hättest einen viel größeren Sieg haben können. Nicht nur den Bascha, den König von Israel, sondern auch den König von Aram, die sowieso der langjährige Feind war. Du hättest die beide besiegen können. Ich hätte viel mehr vorgehabt, sagt Gott. Und das ist eigentlich immer so, wenn wir in eigener Kraft versuchen, unsere Pläne durchzudrücken, wenn wir im Fleisch leben, obwohl es vielleicht in unseren Augen erfolgreich sein mag, ist es in den Augen Gottes nicht erfolgreich, weil er hat viel mehr vorgehabt, er möchte viel mehr in unserem Leben tun, als wir selber überhaupt tun können. Und manchmal fallen wir genau in dieselbe Falle. Wir machen das ganz gut, wenn wir Gott wirklich vertrauen müssen, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gibt, dann sagen wir, okay Gott, ich vertraue dir, Hilfe! Aber dann bei diesen kleineren Problemen, hey Gott, das braucht ihr nicht, das schaukel ich schon allein. Das schaffe ich schon allein. Das ist nicht gut. Waren nicht die Kuschiter und die Libyer eine gewaltige Heeresmacht mit Wagen und Reitern in großer Menge? Doch weil du dich auf den Herrn stütztest, gab er sie in deine Hand. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt. Darum wirst du nun von nun an Frieden, Kriege haben. Der Asa war im Fleisch, hat auf seine eigene Kraft vertraut, das war das Resultat. Der Friede war weg. Das ist genau das, was in unserem Leben auch passiert. Wenn wir nicht auf Gott vertrauen, wenn wir nicht mit ihm gehen, dann ist plötzlich unser Friede weg. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ist dein Herz heute Abend ungeteilt auf den Herrn gerichtet? Dann kannst du auch mit seinem Beistand rechnen. Dann wird er dastehen, um dir zu helfen. Das hat er hier zugesagt. Und Asa wurde ärgerlich über den Seher und legte ihn ins Gefängnis, in dem Block, denn er war deshalb wütend auf ihn. Auch tat Asa zu dieser Zeit einigen von dem Volk Gewalt an. Und siehe die Geschichte Asas, die frühere und die spätere, siehe, sie ist geschrieben in dem Buch der Könige von Juda und Israel. Und im Hebräerbrief steht, dass alle Dinge im Alten Testament zu unserer Belehrung aufgeschrieben worden sind, damit wir was lernen können daraus. Und so sehen wir die frühere Geschichte des Asa und die spätere, dass wir nicht in dieselbe Grube reinfallen wie er. Es kann uns eine Ermutigung und auch eine Warnung sein. Und im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen. Seine Krankheit war überaus schwer, aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und Asa legte sich zu seinen Vätern und starb, im 41. Jahr seiner Regierung. Impliziert hier wäre, wenn er Gott vertraut hätte, dann hätte Gott ihn geheilt. Aber er hat nicht auf Gott vertraut, sondern nur auf die Ärzte. Und es ist nichts falsch, zu einem Arzt zu gehen. Aber das Problem hier war, dass er nicht den Herrn gesucht hat. Dass er nur auf den Arzt, nur auf Menschen vertrauen hat. Das war das Problem. Und man begrub ihn in seinem Grab, das er sich in der Stadt Davids hatte aushauen lassen. Und man legte ihn auf ein Lager, das man angefüllt hatte mit Balsamöl und verschiedenen Arten von Salben, gemischt nach der Kunst der Salbenmischung. Und man veranstaltete für ihn einen sehr großen Brand. Das heißt nicht, dass sie ihn verheizt haben, sondern sie haben Gewürze verbrannt zur Ehre des Königs. Ich denke, eine gute Lektion für uns heute Abend. Viele Dinge zum Nachdenken. Eine Ermutigung für uns, hey, wenn dein Herz ungeteilt mit dem Herrn ist, dann ist nichts unmöglich für ihn. Und dann können wir große Dinge erwarten. Aber auch eine Warnung an uns. Wir wollen nicht so sein wie der König Asa in seiner späteren Zeit. Und uns dadurch viele Dinge vermiesen und vor allem dem Herrn. Und so können wir lernen davon. Und ich hoffe, wenn wir mal in unserem Leben zurückschauen, dass wir sagen können, ja, ich bin dem Herrn nachgefolgt mit meinem ganzen Herzen. Bis zum Schluss. So wie der Paulus gesagt hat, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Und von nun an liegt bereits der Siegeskranz für mich bereit. Lass uns beten.